ARD.
Die Zutaten dieser Ernährungsstrategie sind viele hehre Worte, bisschen kaschierte Fleischverzichtsideologie, wenig Respekt vor Länderkompetenzen und noch viel weniger Respekt vor der persönlichen Eigenverantwortung.
Da gibt es Selbstverpflichtungen und immer wieder so hehre Worte, ja, das muss runter. Das passiert nur leider nicht.
Der Mensch hat Hamstergene, weil das einzige Ziel unseres Körpers ist es, Körperfett aufzubauen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei den News Junkies.
Oder sollten wir lieber sagen, Mahlzeit. Heute servieren wir euch nämlich ein Thema, da geht es um unser Essen.
Ja, genau. Wait for it. In aller Munde ist nämlich die Ernährungsstrategie der Bundesregierung. Die wurde jetzt im Bundestag diskutiert und da sind die Gemüter hochgekocht.
Es geht also um die Wurst, ja?
Ja, in der Tat.
Diese Folge heute wird nur so gespickt sein von schlechten Wortwitzen. Ich spüre das irgendwie.
Also, jetzt ganz ernst. Es ist ein super wichtiges Thema. Es geht bei der Ernährungsstrategie vor allem auch darum, was in Mensen, Kantinen und Großküchen auf die Teller kommen soll. Gesünderes und ausgewogeneres Essen soll es in Zukunft unter anderem geben.
Und ganz schnell ist er dann wieder da. Der Begriff der Verbotspolitik und Bevormundung. Wie viel Potenzial hat aber diese Ernährungsstrategie? Und wie können wir Fleischesserinnen, Flexis, Veggies, Veganerinnen, Veganer wieder alle an einen Tisch bringen? Beziehungsweise was heißt überhaupt wirklich gesunde Ernährung?
Darüber haben wir auch mit dem bekannten Ernährungsmediziner Sven David Müller gesprochen. All das hört ihr in der heutigen Folge der News Junkies am 12. April mit mir, Jenny Barke.
Und Christina Fehmöbus. Hi. Ja, ein hehres Ziel hat Ernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen da sich mit der Ernährungsstrategie gesetzt.
Jeder Mensch in unserem Land soll die Chance haben, gesund aufzuwachsen, gesund alt zu werden. Und zwar möglichst unabhängig vom Einkommen und möglichst unabhängig vom Bildungsstatus.
Das ist leicht gesagt, aber nicht ganz so leicht gemacht. Gutes Essen für Deutschland heißt das Papier, was da gestern im Bundestag erstmals diskutiert worden ist. Ein Schwerpunkt: Kantinenessen. Also Großküchen wie etwa Mensen in Schulen, Unis, in Behörden und so weiter. Insbesondere in Kitas und Schulen sollen künftig weniger Fleisch- und zuckerhaltige Lebensmittel und dafür mehr Obst und Gemüse angeboten werden, heißt es in der Ernährungsstrategie der Regierung.
Ja, das betrifft damit ja letztlich richtig viele Menschen, also Köchinnen und Köche, Bauern, Hersteller, aber natürlich ganz klar, konkret jeden Tag auch uns Konsumierende. Wir haben beim RBB hier im Haus ja auch eine Kantine. Mhm. Ich habe aus Jux und Dollerei mal geguckt, was da heute so auf der Speisekarte steht.
Quasi behind the scenes beim RBB.
Kredenzt wird zum Beispiel heute eine Süßkartoffel-Kokossuppe, wahlweise eine vegetarisch gefüllte Paprikaschote auf Tomatensauce und Reis oder Lachsfilet auf Julienne-Rahm und Kartoffeln. Gar nicht so ungesund, finde ich ehrlicherweise. Was verbindest du denn so ganz allgemein mit Kantinenessen?
Ja, also das klingt ja schon mal überraschend lecker, aber ich bin da oft eher picky unterwegs. Also weiß ich nicht, ich denke bei Kantinenessen eher an Erbsensuppe. Okay, hat auch viele Proteine, ist lecker, aber mit Speck. Why? Ich meine, ich hasse Speck. Ich finde ihn auch als Flexi-Veganerin. Der muss da nicht rein. Oder eben die Spaghetti, die dann eher so in Fett ertränkte Fettnudeln sind. Das heißt dann mit leichter Gorgonzola-Soße. Mm. Also keine Ahnung. Ich bin da oft echt eher mit meinem Essen von zu Hause ausgerüstet.
Ja, aber andersrum habe ich auch schon Kantinen erlebt, da wurde wirklich ganz viel so auf regional geachtet, auf Bio, auf ausgewogen. Aber dann war der Preis das Problem.
Ja.
Also wenn dein Mittagessen bei der Arbeit fast einen Zehner kostet, das will oder kann sich auch nicht jeder leisten. Also Bio, schmackhaft und nicht zu teuer, das gleicht der Quadratur des Kreises, oder?
Na, geht so. Also gesund und nachhaltig für viele Menschen auf einmal kochen und das Ganze trotzdem bezahlbar machen, das ist grundsätzlich möglich. Peter Frühsamer hat darüber mit unserer Kollegin im RBB 24 Inforadio gesprochen. Er war früher Sternekoch und ist seit einigen Jahren Küchenchef des Ernst-von-Bergmann-Klinikums in Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Wir haben natürlich Technik. Wir haben eine Kartoffelschälmaschine, wir haben Geräte, die wie Anschlagkessel, wie große Maschinen, mit denen man Gemüse schneiden kann, um Handarbeit zu reduzieren. Trotzdem müssen natürlich viele Sachen von Hand gemacht werden. Eine Zwiebel, die von Hand geschnitten ist, schmeckt anders als eine, die durch die Maschine gejagt worden ist und dabei oxidiert. Aber es macht auch Spaß zu arbeiten und Leute, die vorher nur an der Spülmaschine gestanden haben und den ganzen Tag nur geputzt haben, die stehen heute da und schnippeln mit uns und werden immer schneller und dann geht das schon. Man muss es wollen.
Man muss ein Umdenken wollen. Das bewirbt die Ampel, allen voran die Grünen ja auch. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in der 52 Seiten langen Ernährungsstrategie der Bundesregierung steht, Werbung für besonders Zucker-, Fett- und salzhaltige Lebensmittel, die soll eingeschränkt werden. Und generell wird auch gefordert, in Fertigprodukten weniger dieser ganzen ungesunden Zutaten zu verwenden.
Spannend ist ja, dass gesundes Essen wichtig ist. Da ist die Politik sich eigentlich relativ einig. 15% der Kinder in Deutschland sind übergewichtig. 8,5 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Und noch so eine krasse Zahl, die mir hängen geblieben ist. Die Folgekosten von Fettleibigkeit, die belaufen sich auf 63 Milliarden Euro hier pro Jahr.
Das ist echt heftig. Das ist ja nicht nur auf individueller Ebene schlimm, sondern auch für die Staatskasse. Und weiterer wichtiger Punkt, gute Ernährung ist auch gut fürs Klima. Würde Fleisch von der globalen Speisekarte gestrichen, wäre die Umwelt der große Gewinner, das allgemeinhin ja auch bekannt.
Ja, und trotzdem ist direkt wieder der Kulturkampf rund um die Frage ausgebrochen, wen oder was dürfen wir eigentlich essen? Vor allem CDU und CSU wehren sich heftig. Hier der Agrar- und ernährungspolitische Sprecher der CDU, Albert Stegemann.
Ich erkenne hier ganz klar, dass man am Ende raus aus der tierischen Produktion möchte. Man will ganz weg vom Fleisch, man will auch möglichst weit weg vom Zucker, sondern es geht hier tatsächlich um eine Bevormundung. Es ist in höchstem Maße illiberal.
Dabei muss man ja mal sagen, es sind alles Vorschläge, was in der Strategie steht. Keiner muss auf etwas verpflichtend verzichten. Es sind keine Verbote. Das muss man so klar unterstreichen. Die Ernährungsstrategie ist langfristig angelegt. Bis 2050 sollen die Maßnahmen umgesetzt werden, sofern dann auch der Bundestag zustimmt.
Essen und essen lassen, das könnte ja eigentlich die Devise sein, so hat es ein Journalist aus dem Hauptstadtstudio kommentiert. Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung sei keine Bevormundung, wehrt sich auch Renate Künast. Sie ist die Agrar- und ernährungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.
Wir geben die Möglichkeit und öffnen den Weg, dass der einfachste Weg der ist, sich wirklich gesund zu ernähren. Und da wird kein Steak und keine Bulette verboten und auch keine Schokolade. Es ist nun so, dass sie einem nicht mehr als Grundnahrungsmittel so im Wege von Softdrinks und überzuckerten Frühstücksflocken entgegenkommen.
Jetzt muss man aber der Güte halber auch noch mal sagen, auch die CDU, CSU weiß, dass sich ernährungstechnisch was ändern muss. Es spalten sich da eher die Geister bei der Frage, wie man da hinkommt, also dass sich die Leute gesünder ernähren. Die Union, die will nicht drüber sprechen, was den Menschen jetzt auf den Tellern serviert wird oder nicht, sondern wie die Menschen sich besser in Sachen Ernährung bilden können. Also dass zum Beispiel mehr Energie in die Aufklärung der Einzelnen gesteckt wird.
Ich finde, letztlich geht das ja auch Hand in Hand. Es braucht beides. Ja, da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen, was es noch für Kritikpunkte an der neuen Ernährungsstrategie gibt. Ich habe mich die ganze Zeit in der Vorbereitung des Podcasts ehrlicherweise auch mit meiner Ernährung beschäftigt. Wie ausgewogen ernähre ich mich eigentlich? Das kam dann ganz automatisch.
Das geht mir ganz ähnlich. Wir dachten uns dann auch, naja, vielleicht interessiert euch das da draußen auch. Und wir haben dann für diese Folge direkt beim Profi nachgefragt und mit einem Ernährungsmediziner darüber gesprochen. Es gibt einfach Themen, da bekommen viele ganz schnell Schnappatmung. Tempolimit ist auch so ein Thema, aber eben auch Essen.
Es ist aber auch wirklich nicht einfach herauszufinden, was denn überhaupt eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist, bei all der politischen Polemik, die wir gerade gehört haben.
Wir wollen es uns deshalb im Folgenden mal einordnen lassen von jemandem, der es wirklich wissen muss, nämlich Sven David Müller. Er ist Ernährungsmediziner und er hat auch total viele Bücher zum Thema Diabetes, Cholesterin, Schonkost und schon rausgegeben. Und als erstes haben wir ihn für die News Junkies gefragt, ob er selbst überhaupt noch in die Kantine essen geht.
Ich gehe selten in die Kantine essen, weil die Gemeinschaftsverpflegung doch viele Risiken hat. Denn die Gemeinschaftsverpflegung ist aber nicht ausgelegt auf eine gesundheitsbewusste Ernährungsweise. Und vor dem Hintergrund bin ich oft vom Angebot in der Kantine, auch hier bei uns, doch etwas erstaunt. Für mich als Ernährungsfachkraft ist das sicherlich nicht das Beste. Vor meinem geistigen Hintergrund. Schmecken würde es mir sehr gut.
Ja, das ist ja ein großes Problem. Gesunde, ausgewogene Ernährung in den Kantinen soll jetzt angepackt werden mit der Ernährungsstrategie. Aber was macht denn wirklich so eine ausgewogene Ernährung überhaupt aus?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was bedeutet gesunde Ernährung? So richtig weiß man das überhaupt nicht, weil jeder Mensch natürlich anders reagiert. Wir brauchen sozusagen eine personalisierte Ernährung und das ist nun in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Kantine, im Kindergarten, in der Schule überhaupt nicht möglich. Was aber grundsätzlich bekannt ist, wissenschaftlich und auch sehr eindeutig ist, dass wir mehr Gemüse und mehr Obst brauchen, dass wir Kartoffeln brauchen und dass wir nicht ganz so viel Fleisch brauchen, dass wir regelmäßig Fisch essen sollten. Das ist schon wieder vor der Nachhaltigkeit ein Problem, weil wir gar nicht so viel Fisch auf dem Planeten Erde haben.
In der Prio-Liste, was ist denn am wichtigsten, um sich gesund zu ernähren?
Das Allerwichtigste ist, dass wir 365 Tage haben. Und es ist nicht notwendig, an jedem dieser Tage perfekt und ausgewogen zu essen. Wenn ich es jedoch schaffe, dass ich von 7 Tagen in der Woche 6 Tage sehr nah an den Empfehlungen dran bin, dann ist das schon ganz gut. Wenn ich einmal die Woche Pommes mit Currywurst esse, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Aber nicht an einem Tag, der zu jedem Tag wird, jede Ausnahme, die nicht gut ist.
Also bei mir schmeckt sonntags vor allem so ein Hamburger mit Freundinnen auf der Couch ganz gut, muss ich gestehen. Jetzt sagen Sie, es ist auch nicht ganz so tragisch, wenn man trotzdem sich gesund zwischendurch ernährt. Gibt es trotzdem einen Punkt, wo Sie sagen, also das geht gar nicht, das sollte auf gar keinen Fall auf den Teller kommen?
Pommes mit Mayonnaise und Currysoße und einer riesigen Currywurst, das ist weder nachhaltig noch gesund und sollte die absolute Ausnahme sein. Man darf aber jetzt wirklich nicht übersehen, das beliebteste Kantinenessen in Deutschland ist genau dieser Horror, den ich gerade geschildert habe.
Genau, wenn Sie das jetzt gerade ansprechen, welche Folgen hat es denn? Warum ist ungesundes Essen wie so eine Currywurst mit Pommes und Mayo und Ketchup und Soße, warum ist so ein ungesundes Essen ungesund?
Weil es am Ende unsere Kalorienbilanz nicht wirklich positiv beeinflusst, die uns dick werden lässt. Ganz schwierig ist es, abzunehmen und ganz leicht zuzunehmen. Es sei denn, man hat genau das andere Problem, nämlich, dass man zu dünn ist. Dann hat man es ganz schwer zuzunehmen und ganz leicht abzunehmen. Dann haben wir Probleme mit den Gelenken, mit dem Stoffwechsel, mit dem Kreislauf. Wir bekommen Typ-2-Diabetes, wir bekommen einen hohen Blutdruck, Gicht. Das sind keine Krankheiten, das ist einfach ein Symptom eines dicken Bauches. Das sind Wampenkrankheiten. In den europäischen Ländern, mit 27 Ländern, haben wir das teuerste Gesundheitswesen, aber wir werden nicht am ältesten und wir sind nicht die gesündesten. Das heißt, wir machen sehr viel falsch und dafür ist nicht die Politik verantwortlich, sondern jeder Einzelne, der gerade zuhört.
Gefühlt ändern sich ja auch ständig die Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung. Also Eier erhöhen den Cholesterinspiegel, Essen nach 18 Uhr macht dick, Smoothies sind gesund, Kaffee entwässert. Da gibt es ja eine ganze Menge Ernährungsweisheiten und vielleicht auch Mythen. Deshalb zunächst einmal können Sie mal erzählen, warum gibt es überhaupt so viele unterschiedliche Empfehlungen, die sich teils auch widersprechen?
Ganz theoretisch gibt es nur ganz wenig Empfehlungen und die widersprechen sich gar nicht. Mhm. Aber andererseits haben wir industrielle Interessen. Wenn ich einen Smoothie produziere, möchte ich das gerne haben, dass der auch gekauft wird. Und dann wird das natürlich kommuniziert. Dann kaufe ich mir bei Instagram einen ganz tollen Influencer und lasse den ganzen Tag Smoothies trinken.
Jetzt aber mal umgekehrt gedacht, es gibt ja schon ganz viele Menschen, die sich mittlerweile sehr bewusst und auch sehr gesund ernähren. Stichwort vegan, ja? Also da wird ja oft auch gesagt, okay, das ist eine viel gesündere Lebensweise. Stimmt das so?
Also zum einen gibt es nicht die Menschen in Deutschland, die sich gesund und bewusst ernähren. Das ist unter 10%. Das ist einfach ein Mythos. Auch Veganer gibt es weit weniger, als es durch die Diskussion in der Politik erscheint. Ist. Genauso wie sich weniger Menschen über Gendern aufregen. Das ist einfach ein totales Thema. Also wir haben ganz wenige, die sich bewusst gesund ernähren. Wir brauchen einfach eine Hinwendung dazu, über das Essen nachzudenken. Ich muss, bevor ich etwas esse, darüber nachdenken. Und ich muss danach mein eigenes Verhalten bewerten und genau anschauen. Und das machen wir nun überhaupt nicht gern.
Spannend finde ich an dieser Stelle ja auch mal den Blick ins Ausland.
Ja, denn da könnten wir uns in Deutschland das eine oder andere auch abschauen. Stichwort Zucker. Die Lebensmittelindustrie versteckt ihn gerne in Produkten, um den Absatz zu steigern. Sven-David Müller meinte zwar im Interview, dass es nicht helfen würde, wenn die Bundesregierung Empfehlungen ausspricht, sondern es vor allem in der Verantwortung eines jeden Einzelnen liegt, auf seine oder ihre Ernährung zu achten. Aber Zucker macht eben nun mal süchtig. Schon Kinder werden damit im Übermaß gelockt, in vielen Getränken, in Fastfood etc. pp. Und selbst als gesund beworbenen Säften ist Zucker zugesetzt. Ich glaube, da kann man genauso politisch regulieren, wie das beim Rauchen eigentlich der Fall ist, ne? Also früher haben alle geraucht, dann gab es die politischen Maßnahmen, das einzuschränken in Kneipen und so. Und jetzt rauchen viel weniger Menschen als noch vor ein paar Jahren, weil es eben diese politische Regulierung gab.
Mhm. Und andere Länder setzen solche Regulierungen beim Zucker auch schon um. Man kann es sehen, zum Beispiel in Großbritannien, seit 2018 gibt es dort eine Limo-Steuer, also eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke wie Cola und andere Limonaden. Die höheren Kosten sollen die Hersteller animieren, den Zuckergehalt zu verringern.
Und hat ja auch geklappt, oder?
Ja, tatsächlich. Einer Studie der Cambridge University zufolge hat die Zuckersteuer die Fettleibigkeit unter anderem bei 10 und 11-jährigen Mädchen um 8% verringert.
Und Zuckersteuern auf alle Produkte gibt es auch schon innerhalb der EU in 6 Ländern, nämlich Dänemark, Finnland, Frankreich, Ungarn und neben Großbritannien noch Irland. Sie folgen damit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation.
Die TU München hat dazu geforscht und letztes Jahr eine Studie veröffentlicht. Demnach würde eine Besteuerung auf zuckerhaltige Getränke auch in Deutschland deren Konsum reduzieren. Die chronischen Krankheiten würden deshalb auch gesenkt werden. Bis zu 16 Milliarden Euro an gesundheitlichen Folgekosten für Volkskrankheiten wie Diabetes Typ 2 könnte man somit in den nächsten 2 Jahrzehnten einsparen.
So, aber jetzt mal, um die Essensfloskelmaschine wieder anzuwerfen. Butter bei die Fische. Pardon. Was würde denn die Ernährungsstrategie in Deutschland überhaupt bringen? Also viele Ernährungs- und Verbraucherverbände kritisieren die Strategie ja auch. Sie geht ihnen nicht weit genug. Also zum Beispiel sagt die Organisation Foodwatch, die Maßnahmen seien zu unverbindlich. Oder der WWF hätte sich gewünscht, dass genauer geklärt wird, wie das ganze gesunde Essen in den Kantinen überhaupt genau finanziert werden soll. Weil eigentlich liegt bei Kitas und Schulen die Verantwortung bei den Ländern und nicht beim Bund.
Ja, und die Bauern, die müssen ja auch mitspielen. Stichwort Tierhaltung. Wir haben Ernährungsmediziner Sven-David Müller um seine Einschätzung zur Ernährungsstrategie der Bundesregierung gebeten.
Die Vorschläge, die sind natürlich ernährungswissenschaftlich als sinnvoll zu bezeichnen. Absolut, da gibt es keine Frage dran. Aber wird das der Bürger am Ende auch machen? Das ist natürlich die Frage. Und es ist tatsächlich so, es ist ein zahnloser Tiger, der da als Vorschlag auf dem Tisch liegt. Der wird nicht dazu führen, dass sich tatsächlich entscheidend etwas ändert. Weil das wäre nur möglich über eine Maßnahme, die auch gefordert wird von staatlicher Seite, nämlich die Ernährungsbildung zu fördern. Nur wenn ich weiß, was gut für mich ist, was weniger gut für mich ist und gar nicht gut, dann kann ich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Aber da habe ich wieder das Problem, rational und emotional. Ratio steuert nicht das Ernährungsverhalten.
Hätten Sie denn Vorschläge dennoch, was vielleicht noch integriert werden könnte in diese Ernährungsstrategie? Fehlt aus Ihrer Sicht vielleicht noch irgendetwas?
Da fehlt eine ganze Menge, nämlich eine steuerliche Komponente. Gemüse und Obst nicht Mehrwert besteuern. Fleisch etwas höher Mehrwert besteuern. Das ist gut für die Tiere, gut für den Planeten und gut für den Menschen. Dass es Parteien gibt, die das doof finden und als Bevormundung sehen, das mag unbenommen sein. Wir haben aber auch eine Sektsteuer in Deutschland. Also das ist nun normal, dass wir Steuergesetzgebung haben.
Diese Empfehlungen des Ernährungsmediziners lassen wir jetzt mal uns auf der Zunge zergehen.
Ja, da war heute so viel Wissenswertes drin. Das muss ich erst mal verdauen.
Und ihr sicher auch. Vor allem unsere ganzen Essensfloskeln. Habt ein kulinarisch vielseitiges Wochenende.
Wenn wir euch die News Junkies schmackhaft gemacht haben, dann abonniert uns in der ARD Audiothek.
In diesem Sinne, ciao Kakao von Jenny Barke.
Und Tina Möbus. Ciao.
Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.